Gut, also ab jetzt läuft, sollte die Aufnahme laufen. Ich habe jetzt aufgemacht, was wir zuletzt hatten. Wir hatten die Frage nach dem Licht vom ersten Schöpfungstag und vom vierten Schöpfungstag. Und wir haben angeschaut diesen Text in Bereschit Rabba 3,6, den wir noch nicht fertig gelesen haben. Wir haben außerdem angeschaut einen Text in Talmud Chagiga, wo wir gesehen haben, dass das eine Parallelstelle war. Aber hier haben wir, glaube ich, noch nicht ganz fertig gelesen. Und ich fange dann noch einmal am Anfang an und wir schauen uns das mal an. Und dann schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an. Und ich möchte auch, weil hier ein Zitat kommen wird aus dem Buch Iov, möchte ich in dieses Kapitel in Iov dann hineinschauen. Das Kapitel in Iov ist logischerweise nicht ganz einfach. Und da können wir ein bisschen schauen, was das eigentlich ist. Also wir hatten den ersten Absatz von dem haben wir schon gemacht. Wir hatten zu dem Pasuk, wenn es nicht Licht ist, dann ist es doch auch nicht Tag. Also wieso steht hier extra, er hat das Licht Tag genannt. Die Frage, um die es hier geht, ist eigentlich, dass extra steht, er hat das Licht Tag genannt. Und was bedeutet das? Atma, jetzt haben wir eine Frage. Teni ora shenivret b'sheshet yemei bereshit, lehair bayom. Jetzt lernen wir, dass das Licht, das erschaffen wurde in diesen sechs Schöpfungstagen, das ist nicht das Licht, das konnte nicht, es kann nicht die Welt erleuchten. Shehi makha galgal hachama. Denn es erschlägt das Rad der Sonne. Also das ist ein Licht, das ist viel, viel stärker als die Sonne. Und in der Nacht kann es nicht leuchten. Denn es wurde nur geschaffen, um bei Tag zu leuchten. Das erklärt uns jetzt also, warum steht, er nannte es Tag. Wohin wurde es versteckt? Es ist zur Seite gegeben für die Tzadikim in der Zukunft. Und jetzt haben wir eine Stelle aus Jesaja. Das ist eine berühmte Stelle in Jesaja, die noch für ganz etwas anderes auch verwendet wird. Es wird sein, das Licht der Sonne, so wie das Licht des Mondes. Das wird gerade in Midrash Rabbah an anderer Stelle auch ausgeschlachtet, dass die Sonne das Symbol ist für die nichtjüdischen Völker oder für die nichtjüdische Herrschaft, für Rom und der Mond, das ist Israel. Und eines Tages in der Endzeit wird das Licht von Israel so sein wie das Licht der Sonne. Das ist aber nicht das, was uns hier interessiert. Sondern hier interessiert uns der zweite Teil des Satzes. Es wird 70-fach sein vom Licht der 7 Tage. Und jetzt haben wir wieder eine Frage. Wieso steht hier Shivat veloshlosha? Wir haben gesagt, wir hatten ja diese Frage vom ersten auf den vierten Schöpfungstag, es sollten 3 Tage sein. Denn am vierten Tag sind doch die Lichter erschaffen worden. Ela ke enosh de amar ken vechen ana mefaket le shiva yomaya de mishtote. Das ist so wie ein Mensch, der sagt, das will ich, das bestelle ich, diese tollen Sachen, Festlichkeiten bestelle ich für die 7 Tage einer Hochzeitsfeier. Und Rabbi Nachman amar elu shivat yemei avelut. Das sind die 7 Tage von Trauer. Von Metuschelach dem Tzadik. Und da sind wir, glaube ich, letztes Mal stehen geblieben. Wir haben diese zwei Sichtweisen unterschieden, wo der eine sagt, es ist ein Licht, das ist für Festlichkeiten. Und der andere sagt, oder eine Hochzeitsfeier vor allem, also es stellt eine Beziehung dar zwischen der Schöpfung und HaKadosh Baruch Hu. Und der Rabbi Nechemja sagt, das sind die 7 Trauertage von Metuschelach. Da hat HaKadosh Baruch Hu noch fließen lassen Licht in diesen 7 Tagen. Und da haben wir jetzt eine Nebenhandlung sozusagen, nämlich den Metuschelach. Das wollen wir uns noch anschauen, wo das herkommt. Ich
Aber
habe schon
Entschuldigung,
gesagt,
das heißt, dass der Rabbi Nechemja das Zitat aus Jesaja rein auf den Methuselah zitiert. Also er nimmt das eigentlich für eine andere Geschichte ein, verstehe ich das richtig, und nicht als Erklärung für das, was das Schöpfungslicht ist.
Ja, er nimmt es vor allem, also es geht hier eigentlich um die 7 Tage. Wir werden sehen, wenn wir die Methuselah-Geschichte genauer anschauen, dass es eigentlich um die 7 Tage geht. Dass die Frage ist im Parashat Noach, wieso die Flut noch 7 Tage dauert. Das wird hier so als bekannt vorausgesetzt. Ja, er bezieht es hier auf auf das Licht. Na, der Jesaja ist ja eher der Belegvers.
Aber der Rabbi Nechemia sagt, ich glaube, der Rabbi Nechemia bezieht sich eigentlich auf den Jesaja.
Ja, sollte er, das stimmt.
Ich habe ursprünglich gar nicht gesagt, dass es 7 Tage, das ist ja, das versuchen sie ja jetzt erst zu
erinnern. Ah, und doch, der Jesaja hat gesagt, Vehaya ora levana ke ora chama ve ora chama ye shiv atayim ke or shiv atayamim. Das ist das Problem, das wir haben. Ja? Wieso soll dieses Licht sein, also es soll 70-fach sein, okay, in der messianischen Zeit ist alles möglich, aber es soll 70-fach sein, so wie das Licht von den 7 Tagen. Und jetzt ist die Frage, was heißt 7 Tage? Wir wollten 3 Tage, nicht 7 Tage. Und er sagt, das sind ganz andere 7 Tage. Die 7 Tage, von denen der Jesaja redet, die brauchst du nicht zählen in den 7 Schöpfungstagen, sondern das sind die 7 Tage von Methuselah.
Aber der erste, dieses, die erste Person, die sagt, das ist für mein Hochzeitsfest, das ist schon ein Vergleich mit den Schöpfungstagen.
Das würde ich auf die 7 Schöpfungstage beziehen. Genau. Okay. Es steht nicht so explizit da, aber das würde ich so verstehen. Und der Rabbi Nechemia geht ganz woanders hin. Mit diesem Shivati Me Avelut ist er im Parashat Noach. Dort waren wir noch gar nicht. Wir wissen nicht einmal gescheit, wovon der redet, weil so weit haben wir noch gar nicht gelesen. Ne? Okay. Also ich habe auch letztes Mal gesagt, es ist oft so, dass Midrash einen anderen Midrash voraussetzt, der einfach angenommen wird, dass man eh weiß, wovon er redet.
Ja.
Also was ich heute noch machen möchte, aber zuerst möchte ich hier fertig lesen, was ich dann machen möchte, ist, dass wir uns diese Methuselah-Geschichte anschauen, weil jetzt ist doch irgendwie die Frage, wovon redet er eigentlich? Jetzt machen wir aber da weiter. Da waren wir noch nicht. Im Schöpfungsbericht hatten wir Vayikra Elohim Laorium. Das war der Satz, um den es jetzt geht. Und da geht der Text weiter mit Vayare Elohim et Haor Kitov. Und jetzt ist die Frage, was heißt dieses Kitov? Jetzt haben wir einen Rabbi Seera, kannst du dir aussuchen, Berede Rabbi Abahu, Darash Bekesarin. Das ist übrigens recht interessant, wenn man versucht, diese Texte so ein bisschen literaturgeschichtlich zu analysieren. Jetzt wissen wir, dass der Rabbi Seera, der Sohn von Rabbi Abahu in Caesarea zu Hause war. Und offensichtlich wissen wir, dass dieser Text nicht in Caesarea geschrieben wurde, sonst würde man nicht von dem in der dritten Person reden, der in Caesarea hat gesagt. Ja? Übrigens, in erzisraelischen Texten ist der Rabbi Seira mit einem Ayin. Den gibt es auch im Talmud Bavli. Da ist er immer ohne Ayin geschrieben, weil in Bavli haben sie das Ayin schon längst fallen gelassen. Wer braucht ein Ayin? Da heißt der Rabbi Seira. Ist dasselbe. Ja, das ist ganz nett. Wir werden ein paar solche Beispiele sehen, dass die Schreibweise von den gleichen Personen in Erzisrael anders war als in Babel. Und eines der Dinge ist, dass Ayins in Babel schon sehr in Verlust geraten sind. Und dass der Rabbi Seera ist im Talmud Bavli ein Rabbi Seera ohne Ayin. Und hier ist er mit Ayin. Jedenfalls, was sagt er? Minayin she'en mevarchin al haner ad she'i otole oro. Minhacha vayar vayavdel. Und dann kommt ein Rabbi Yehuda, bei Rabbi Simon. Übrigens, Simon ist ein Rabbi Shimon im Talmud Bavli. Ja? Rabbi Yehuda, bei Rabbi Simon, Amar, Hiftilolo. Rabbanan, Amru, Hiftilola, Tzadikim, Le'atit Lavo. Mashal, Le'melech, Shehayalu, Mana, Yafa, Ve'hifrisha, Livno. Gut, was passiert hier? Das, worum es hier geht, ist, Gott sah, dass das Licht gut war. Was hier mitzudenken ist, Und in dem Fall ist es für uns relativ leicht, weil das ist eine Textstelle, die können wir alle auswendig. Aber es gibt Textstellen, da kann man das nicht auswendig, auch wenn man gut im Tanach ist, nicht unbedingt. Der Satz geht ja weiter. Wie geht der Satz in der Tora weiter? Vayarelukim et ha'orkitov, was kommt als nächstes? Genau, Vayavdel. Und genau darum geht's. Genau darum geht's. Und das ist bitte sehr, sehr oft in solchen Texten. Das ist übrigens auch im Talmud durchgängig. Wenn Zitate aus dem Tanach anzitiert werden, sind die immer wieder so, dass vielleicht nur der halbe Satz dasteht, aber die Autoren erwarten von dir, dass du den ganzen Satz weißt. Weil du kannst den Tanach von oben bis unten auswendig, wenn du in dieser Zeit lebst und Midrasch lernst und Talmud lernst. Und das wird einfach vorausgesetzt. Hier ist es ja relativ leicht noch, weil da haben wir es eh im Ohr. Aber es gibt Stellen, wo wir es nicht im Ohr haben und man versteht unter Umständen nicht, wovon die reden, wenn ich nicht nachgeschaut habe, wie das zur Gänze geht. Es geht nämlich genau um das Vayavdil, um das Unterscheiden. Er hat gesehen, dass das Licht gut war, Kitov, und dann kommt das Vayavdil und jetzt ist die Frage, wieso? Gott sieht das Licht, dass es gut ist und jetzt muss er es unterscheiden. Was heißt das? Jetzt haben wir den Rabbi Seera, Berede Rabbi Abahu der Rashbe Kesarin, Minayin She'en Levachin Al-Haner, Ad She'ye Otu Le'oro. Wovon redet der Bursche?
Von den Schabbatkerzen.
Das ist eine super Idee, aber das ist nicht der Fall. Aber du bist ganz nahe dran, ganz knapp dran.
Und von den Hanukkah-Kerzen?
Nein, von Haftalah. Von okay. Haftalah. Also nicht Anfang Schabbat, sondern Ende Schabbat. Du warst okay. Richtig mit Schabbat, ja? Mit Vachin al-Haner. Aber er meint nicht Schabbat-Kerzen, sondern er meint Haftalah. Okay. Ner in der Haftalah. Und woher wissen wir, Minayin, woher wissen wir, dass wir erst dann Lichtbändchen auf die Haftalah-Kerze, wenn alle, dieses Jeotu ist ein Niffall von einer Wurzel, ja, Ad, glaube ich, wenn alle erfasst werden von diesem Licht. Also wenn du musst bei der Haftalah-Kerze so nahe sein, dass das Licht dich anstrahlt, sonst kannst du nicht auf die Haftalah-Kerze benchen. Wenn die weiß Gott wo ist und du kriegst von diesem Licht gar nichts mit, dann nützt dir das nichts. Woher wissen wir das? Minhacha, von hier, nämlich Vayar, das ist dieses Vayar. Gott sah, dass das Licht gut ist. Vayavdel, das ist jetzt der Teil, der hier nicht steht. Er sah und er unterschied. Also er lernt daraus eine Halacha, dass man bei Haftalah aufpassen muss, dass das Licht einem erfasst. Weil wenn du das Licht nicht siehst, so wie Gott gesagt hat, so wie es steht, Gott sah das Licht, dass es gut ist und dann unterschied er, so kannst du nicht Haftalah machen, wenn du beim Licht nicht nahe genug bist. Okay.
Weißt du, was ich daran interessant finde, da, wenn es da weitergeht, mit dem Separate, er hat das für die Gerechten abgeteilt. Mhm. Sagen an keinem Punkt, auch nicht beim Bavli und so, dass er das implizieren würde, dass die Dunkelheit ebenso etwas Jenseitiges ist. Oder? Weil wenn wir jetzt diesen Satz anschauen, mit dem Vayavdel, da ist ja Ben Ha'oru, Ben Ha'choshech. Also wenn ich das schon lese, dann müsste ich eigentlich die Dunkelheit auch als eigene Entität verstehen, die auch aufgehoben wird für eine messianische Zeit zum Beispiel. Oder?
Ja. Es kann übrigens sein, dass wir ein kleines bisschen irgendwo an diesem Gedanken anstreifen werden in den Texten, die wir haben. Die Reshaim kriegen ja sozusagen in der kommenden Welt auch ihre Rechnung. Mhm. Also wenn man sagt, das Licht ist in der kommenden Welt für die Tzadikim, dann ist es ja so, dass die Reshaim in der kommenden Welt, wir werden eine Tanachstelle haben, wo es rauskommt, ich glaube bei Jesaja, wir schauen den dann an, dass die Reshaim natürlich auch von der Dunkelheit sozusagen etwas abbekommen müssten. Das ist ein guter Gedanke. Ich habe nicht bedacht, dass das hier bei Vayavdel auch eigentlich impliziert ist. Danke.
Wenn Sie das so, ich finde, wenn Sie das so lesen, dann muss man sie auch auf die Dunkelheit auch beziehen.
Ja, stimmt. Bei Unterscheiden heißt, ich habe nachher zwei Sachen und es sind beide Sachen da. Sehr gut, danke. Dann haben wir einen Rabbi Yehuda, der Rabbi Simon. Hier auch, was ich gesagt habe, im Babli hieße der Shimon. In Eretz Israel hat man viel mehr Griechisch gesprochen oder zumindest das Griechische war sehr präsent. Darum ist er ein Rabbi Simon. Der sagt, Hiftilolo, Gott hat das Licht für sich abgetrennt. Das ist jetzt bei Gott das Licht. Ich glaube, was das meint, ist so eine Unterscheidung zwischen dem geistigen Licht, das letztlich nur bei Gott aufgehoben sein kann in voller Fülle, und dem Materiellen, das sozusagen dann mehr in der Dunkelheit ist. So würde ich das verstehen. Aber jedenfalls haben wir hier, er hat das Licht abgetrennt und er hat es für sich abgetrennt, er hat es bei sich behalten. Was immer das heißt. Was auch dieser Gedanke ist von dem verborgenen Licht. Ja, das kriegen wir nicht alles. Wir kriegen nicht das ganze Licht. Aber hier steht nichts von, dass die Tzadikim in der Zukunft das einmal bekommen, sondern hier steht einfach nur, ja, das ist verborgen. Da gibt es ein Licht, das kriegen wir einfach nicht. Punkt.
Es ist auch kein Widerspruch. Also er kann es ja für sich abgeteilt haben und dann bis irgendwann für die Tzadikim in der Zukunft.
Genau. Dann Rabbanan Amrei, die Rabbanan sagen. Rabbanan ist natürlich immer die Mehrheit der Rabbiner. Es kann aber bitte sein, dass Rabbanan in verschiedenen Texten nicht dieselben sind, weil es verschiedene Orte sind, wo dieser Text geschrieben wurde. Also die Rabbanan in diesem Fall. Amrei, Hifdilola Tzadikim le'atid lavonu, das kennen wir jetzt schon. Das ist jetzt das, was wir schon kennen. Er hat es unterschieden für die Tzadikim le'atid lavo. Und jetzt gibt es eine Erklärung. Mashal le melech shehayalu mana yafa vehifrisha livno. Ein König hat irgendeine schöne Sache und er trennt sie ab für seinen Sohn. Das besonders schöne Ding, das kriegt nicht irgendwer, das kriegt nicht die Öffentlichkeit, das kriegt sein Sohn. Hier ist also angesprochen natürlich vielleicht die Tzadikim oder Am Israel oder die Tzadikim innerhalb von Am Israel, dass die eine besondere Beziehung zu Gott haben sollen. Wenn es hier steht, La Tzadikim le Atid lavo, dann sind die der Sohn des Königs, die das schöne Geschenk bekommen. Mhm. Also das ist auf der Schiene, wo wir es schon kennengelernt haben. Jetzt schauen wir das noch ein bisschen weiter. Wir verlassen jetzt langsam, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nein, noch nicht das Thema des Lichts verlassen wir noch nicht. Ich wollte vor allem einfach den ganzen Absatz nehmen, damit wir nicht mitten im Absatz aufhören. Und da haben wir jetzt noch etwas. Amar Rabbi Berechia kach dashu shnei gedolei ha'olam. Der Rabbi Berechner erzählt von zwei Großen, wir werden gleich sehen, wer die sind, nämlich ganz typisch Rabbi Yochanan und Rabbi Shimon ben Lakish. Die sind ja ein Begriff, die beiden. Rabbi Yochanan und Rabbi Shimon ben Lakish sind beide in Eretz Israel, beide in der ersten Generation von Amoraim, nachdem die Mishnah abgeschlossen ist und so weiter. Und die waren ja zwei Lernpartner, die immer wieder sich gegenseitig ergänzt haben durch ihre verschiedenen Meinungen. Und jetzt ist auch anzunehmen, dass die nicht dasselbe sagen, weil meistens sagen sie nicht dasselbe. Vayavdel Havdalama Mash. Sie sagen Vayavdel, das ist jetzt nicht irgendwie was, sondern das ist wirklich eine Haftalan-Unterscheidung. Mashal le Melech Shehayalu Shnei Istartinin. Das ist ein schönes griechisches Wort, Istartinin. Er hatte zwei Strategen, zwei irgendwas, Militär irgendwas. Einer herrschte bei Tag und einer herrschte bei Nacht. Und die zwei haben miteinander eigentlich gestritten hier. Sie hatten einen Gerichtsfall, das meint, sie haben gestritten. Jeder sagt, ich herrsche bei Tag. Hat der König gefunden, das geht so nicht. Karaha melech larishon amaru lo ploni yom je techumach. Hat ihn der König gerufen, den einen, und hat ihm gesagt, du, dein Bereich ist der Tag. Vechen lasheni, und hat den zweiten gerufen, amaru lo ploni laila je techumach. Du, deine Aufgabe ist die Nacht. Also hier geht es, das ist das, was du auch gesagt hast, wenn er unterscheidet, und das meinen die mit Haftalah Mamash. Wir haben hier gesehen, Vayavdel heißt Haftalah Mamash. Ja? Eine komplette Unterscheidung heißt, ich habe nachher zwei Sachen. Und das ist das, worum es hier geht. Einer ist zuständig für den Tag, einer ist zuständig für die Nacht. Kach vayikra Elokim laorjom. So ist zu verstehen, dass Gott das Licht Tag genannt hat und die Nacht Nacht, die Dunkelheit Nacht. Amar lo yom yetechumach, velachoshech karalaila, und die Dunkelheit hat er genannt, Nacht, weil zur Dunkelheit hat er gesagt, amar lo laye yetechumach. Das ist genau das, was du vorher wolltest, dass die ja beide irgendwie gleich da sind.
Ja.
Gut, bis daher haben die aber beide dasselbe gesagt. Amar Rabbi Yochanan, der Rabbi Yochanan ist jetzt alleine, ohne Reish Lakish. Hushe HaKadosh Baruch Hu Omer le Iyof. Das ist das, was der Kadosh Baruch Hu gesagt hat zu Iyof. Und in das Iyof-Kapitel wollen wir ein bisschen reinschauen dann. Iyof Lamed Chet, Kapitel 38, 12. Hamiyamecha Zivita Boker Yadata HaShachar Mekomo. Hayadat Bot. Hier ist das Zitat aus. Hamiyamecha Zivita Boker, hast du von deinen Tagen an, also die Tage deines Lebens, befohlen den Morgen? Yidata, das ist eine grammatikalisch erstaunliche Form, aber sie ist erklärbar. Yidata Hashachar Mekomo, hast du angewiesen der Morgenröte ihren Platz? Hier, ab jetzt wird das Zitat erklärt. Hayadata Mekomo Esehu, hast du denn gewusst, sein Platz, der Platz der Morgenröte, wo der ist? Jetzt haben wir wieder eine Frage. Amar Rabbi Tanchuma, der Rabbi Tanchum sagt, Ana Amre Tama, ich weiß dafür einen Grund, wo das herkommt. Jetzt sind wir in Jesaja, Mem Jesaja.
Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum der Rabbi Yochanan das gesagt hat. Das ist jetzt ein Argument für oder gegen was?
Er erklärt, glaube ich, also für in dem Sinn, er erklärt das, was die beiden oben behauptet haben, dass jeder seinen Platz bekommen hat. Aber es geht ihm, glaube ich, ein bisschen darum, dass dieser Platz nicht jetzt irgendwie nur eine Trennung ist von Tag und Nacht, sondern auch... wo ist das eigentlich angesiedelt und dass das der Mensch nicht weiß. Schauen wir noch ein Stück, wie es weitergeht, und dann schauen wir uns den Iof an, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Yotzer Or Vechoshech, das ist ein berühmtes Zitat aus Jesaja. Ose Shalom, das kennt man aus dem Sidur. Mishe Nivreu Ose Shalom. Wie sie geschaffen wurden, hat er Frieden gemacht zwischen ihnen. Also diese Platzanweisung ist auch etwas Friedensstiftendes, dann hat jeder seinen Bereich und dann funktioniert es. Und hier fängt eigentlich was Neues an. Also noch einmal das Zitat, Vayikra Elokim Leoriom, Amar Rabbi Elazar, ein Rabbi Elazar sagt, Leolam en HaKadosh Baruch Hu Meyached Shemu Al Hara'a Ela Al Hatova. Denn es steht, Vayikra Elohim la'oriom, velachoshech kara Elohim laila, en ketiv, sondern ela lachoshech kara laila. Also der Rabbi Elazar hat hier eine Beobachtung, die gar nichts mit dem zu tun hat, was vorher war, sondern die zusätzlich eine nette Beobachtung ist. Der liebe Gott hängt seinen Namen nicht bei den schlechten Sachen an, sondern nur bei den guten Sachen. Und drum steht Elohim beim Licht. Und wenn es dann heißt, Velachoshech Kara Laila, steht Dafka nicht Elohim. Das ist eine Beobachtung von dem Rabbi Elazar.
Ja, okay, aber ist das nicht grammatikalisch auch notwendig? Ich meine, wenn da stehen
natürlich.
Würde, wenn sich das wiederholen würde, dann würde Rashi schon wieder eine Frage haben, oder?
Ja, richtig. Du hast hier einen ganz guten Punkt gebracht. Midrash macht oft Sachen, wo der einfache Wortsinn gar kein Problem hätte.
Ja.
Der einfache Wortsinn ist ja, wie du sagst, grammatikalisch liegt ja kein Problem vor, das ist ja nicht notwendig, sondern der Midrash interpretiert auch oft Dinge hinein, die eigentlich so vom einfachen Sinn des Textes eh kein Problem wären. Aber er hat hier einen Aufhänger. Es stimmt natürlich, dass hier nicht Elohim steht. Also kann er sagen, ah, daran sehe ich, dass Gott seinen Namen beim Guten anhängt. Okay, ja. Aber du hast völlig recht, rein vom Pschat ist das überhaupt kein Problem. Und das ist auch ziemlich typisch für so mit raschige Auslegungen. Die finden oft Probleme, wo sie vom Pschat her gar nicht wären. Mhm.
Ich meine, ich verstehe jetzt diesen ganzen Absatz nicht besonders gut, muss ich sagen. Ich verstehe schon mal nicht, warum Rabbi Yochanan und Rabbi Shimon ben Lakish beide genannt sind, wo doch dann eigentlich nur Rabbi
Sie sagen Yochanan beide dasselbe, richtig. Das ist nicht so typisch, aber warum auch nicht? Ich denke, das betont's. Okay. Sowohl der eine als auch der andere. Und diese rabbinischen Texte machen auch immer etwas. Sie nennen immer ihre Quelle. Ja. Und das kann übrigens durchaus heißen, dass in verschiedenen Texten das Gleiche im Namen von verschiedenen Gelehrten gesagt wird. Also die Quelle ist nicht immer so einheitlich und eindeutig, aber man nennt die Quelle. Und es gibt zum Beispiel im Talmud relativ oft, du hast das so und so sagt, und manche sagen, es war der. Und eigentlich denkst du dir kurzfristig, es ist relativ wurscht. Aber man will diese Genauigkeit in der Überlieferung haben, von wem kommt das? Weil ein wichtiges Prinzip ist ja auch, dass die Leute sich nicht widersprechen sollen. Und daher muss immer klar sein, woher kommt eine bestimmte Linie von Interpretation. Bei Midrash Agadah da ist das nicht so ein Drama, weil da widerspricht man sich nicht so oft. Aber bei Halacha kann das natürlich ernst werden, wenn du etwas hast im Namen von Rabbi Yochanan und es passt nicht zusammen mit etwas anderem von Rabbi Yochanan. Also darum ist das einfach auch wichtig, wer das gesagt hat. Aber du hast recht, es kommt am Schluss raus, dass das beide so bringen. Und das, worum es ihnen geht, ist, dass Vayavdel ist eine wirkliche Unterscheidung, eine Trennung im Sinn, dass jeder seinen Bereich bekommt. Und dann haben wir aber das Problem, dass da noch einmal Rabbi Yochanan kommt. Das ist das, was ein bisschen Unbehagen schafft. Nicht nur bei dir, bei mir auch, da hast du recht. Dass das ist, was aus dem Iov-Zitat begründbar ist. Wo Gott zu Iov sagt, hast du denn den Tagen befohlen, den Morgen und weißt du den Ort der Morgenröte? Worum geht es? Weißt du denn den Ort zu bestimmen? Ja, ich glaube, das ist eher einfach so ein Anhängsel.
Okay, das ist ein du würdest es, weil das, was nachher kommt von Rabbi Tanchuma, hängt ja eigentlich mit der Geschichte von den zwei Kommandanten zusammen, weil Frieden dadurch implizit durch den bei den Kommandanten einerseits oder in Wirklichkeit bei dem Text bei zwischen Licht und Finsternis, aber dass er jedem seinen Platz zuweist und das macht dann eben das eine Tag und das andere Nacht. Nein.
Ja. Und ich glaube, wir haben hier auch etwas, das kommt auch immer wieder vor, dass in solchen Texten zwischendurch was eingeschoben wird und dann geht es dort weiter, wo man eigentlich war. Weil du hast nämlich völlig recht, wenn dieser Teil Amar Rabbi Yochanan da nicht wäre, würde das perfekt Sinn ergeben, dass es hier weitergeht mit Amar Rabbi Tanchuma. Und vielleicht war das ursprünglich auch so. Und irgendwann ist jemand draufgekommen, da hat der Rabbi Yochanan noch was dazu gesagt und da schreiben wir da jetzt rein.
Ja, weil so klingt das nämlich.
Ja, ganz genau. Jetzt möchte ich, dass wir uns den Iov ein bisschen anschauen. Das muss nicht dazu führen, dass wir uns nachher besser auskennen als vorher, weil das Kapitel in Iov ist nicht leicht, aber wir wollen ein bisschen reinschauen.
Also der Teil, den der Rabbi Yochanan zitiert hat.
Genau, das war 38,12, das war dieser Satz in Iov. Und es gibt noch eine Stelle, wo wir ein Iov-Zitat hatten, und zwar in dem Chagiga-Text, den wir letztes Mal schon gesehen haben. Da war auch Iov. Erinnern wir uns, was hier war, damit wir ein bisschen das auch haben. Da haben wir übrigens einen Rabbi Elazar, den wir gerade wieder gesehen haben. Der kommt öfter bei Midrashim vor. Rabbi Elazar hat gesagt, Orje Barah HaKadosh Baruch Hu Beyom Rishon Adam Tzufe Bo Misof HaOlam VeAtzufo. Mit diesem Licht konnte er schauen von einem Ende der Welt zur anderen. Kivan Shenistakel HaKadosh Baruch Hu Do Bedor HaMabul Bedor HaFlaga. Wie der liebe Gott gesehen hat, die Generation der Flut und die Generation des Turms von Babel. Und er sah, dass ihre Taten verwerflich waren. Amad vegan so mehen, ist er aufgestanden und hat das Licht vor ihnen verborgen. Schöne Emar, und was ist ein Belegvers? Ioflame tret tetwaf. Das ist ganz knapp daneben. Das sind in beiden Fällen im Kapitel 38. Tetwaf ist 15. Vayimana mereshaim oram. Also, das ist der Grund, warum ich diesen Irv ein bisschen anschauen wollte, weil wir hier beide Sätze haben. In einem Fall hat der Rabbi Yochanan zitiert,
Hamia Mechi. Was heißt das?
Er hat begrenzt, in dem Fall weggenommen. Ja? Er hat weggenommen
von den
Reshaim ihr Licht. Usroa Ramatishaber. Und den erhobenen Arm von den Reshaim hat er zerbrochen. Oder wird der
das steht hier gar nicht.
Wird das zerbrochen. Bitte?
Das steht in der Version gar nicht, die ich von mir hatte. Das Usero. Egal.
Im Zitat ist es nicht. Nein, da ist nur, im Zitat ist nur, weil jemand Name Reshaim Oram.
Okay. Ja.
Das ist übrigens, also hier ist es so, dass ich glaube, dass es auch genügt für das, was wir eigentlich wollen. Mhm. Aber es ist natürlich auch so typisch, dass wieder mal nur der halbe Satz zitiert wird. Und der Pasuk in Iov hat ein bisschen mehr. Das war nur die erste Hälfte des Pasuks. Und die zweite Hälfte des Pasuks wäre, und der erhobene Arm von den Reshaim, der wird zerbrochen. In dem Fall, glaube ich, passt es eh, dass das der Teil ist, den wir wollen. Aber ich habe gesagt, und das kann man nicht oft genug sagen, es ist immer, immer wieder in solchen Texten so, dass möglicherweise das, wie der Satz weitergeht, relevant ist.
Ich habe leider Iov nicht.
Okay.
Ich habe wirklich nur...
Verstehe ich. Iov ist ein Buch, das nicht so rasend gut studiert wird. Ja, es ist auch, weißt du, mir fällt es zum Beispiel auch auf, wenn ich etwas suche, wo ich mir Anregungen holen möchte, was sagen andere zu irgendeinem Satz, ja. Es gibt so gewisse Bücher, da hast du im Internet 100 Theorien zur Auswahl, wo ich von anderen Leuten sozusagen auch nehmen kann, was die schon gemacht haben. Und bei Iof muss ich glatt selber denken, das nicht das am meisten unterrichtete Buch ist. Wovon handelt das Buch Iov generell ungefähr?
Es kommt der Iov und es wird ihm alles genommen, was er gehabt hat. Er beklagt sich sehr lange. Man versucht ihn davon zu überzeugen, dass doch alles okay ist. Und am Ende beruhigt er sich und bekommt dann sein Glück kehrt zurück.
Das ist die Kurzfassung, ja. Das ist die Kurzfassung. Ja, wobei, ob am Schluss wirklich alles gut ist, ist so ein bisschen eine Ansichtssache. Also er kriegt wieder einen Haufen Segen, das ist richtig. Im Grunde geht es darum, dass Iov fragt nach einer Gerechtigkeit in dieser Welt. Und er beklagt sich darüber, dass er ja immer so ein guter, braver Mensch war. Er hat alles richtig gemacht, er war immer brav. Und jetzt sind ihm diese Schicksalsschläge passiert. Und die Frage ist eigentlich, wie konnte ihm das passieren, obwohl er immer so ein gerechter Mensch war, dass ihm so schlechte Sachen passiert sind. Und die Antwort am Schluss ist keine Antwort. Die Antwort am Schluss ist, dass ihm der liebe Gott erklärt, du hast keine Ahnung von dem, was ich wirklich mache und du kannst es gar nicht verstehen. Eine Grundbotschaft im Buch Iov ist, glaube ich, wenn man versucht, so einen roten Faden zu haben, worum es geht, dass man nicht die Rechnung machen kann, wenn ein Mensch brav ist und die Gebote erfüllt, dann hat er ein gutes Leben. Also das ist das, was bei Iov am Schluss rauskommt. Und das Ganze ist natürlich im Detail ein bisschen komplexer. Und ziemlich am Schluss vom Buch Iov, das ist ein Kapitel 38 von 41 Kapiteln, die das Buch hat, spricht Gott zu Iov. Das ist die ganze Zeit nicht der Fall. Zuerst ist es so, dass Iob sich nicht auskennt, dann haben seine Freunde allerlei Ratschläge, die nichts taugen. Dann kommt einer, der sehr wohl Gottes Wirken verteidigt. Und Iob findet die ganze Zeit einfach, dass das unfair und ungerecht ist. Und dann haben wir einen Absatz, der beginnt mit Vaya an Hashem et Iob. Hashem antwortete dem Iob, Min hase'ara, aus dem Sturm. Ein Sturm ist nicht unbedingt etwas Gemütliches, also das war jetzt nicht eine liebliche Botschaft. Und das, was hier jetzt aufgezählt wird, ist, kurz gesagt, du hast keine Ahnung, du verstehst eigentlich gar nicht, wie ich die Welt erschaffen habe, du verstehst nicht, wie ich, und hier kommen wir zu dem, mir meche civita voker, hast du denn dem Morgen jemals den Befehl gegeben, wo er hingehört sozusagen? Jidata shashacher, jidata ist eine komische grammatikalische Form, das ist nämlich ein PL von Yada und den gibt es so gut wie nie außer hier. Das ist ein bisschen intensiver, also nicht wissen, sondern vielleicht sowas wie einen Platz anweisen. Hast du denn der Morgenröte ihren Platz gegeben? Oder der Midrasch schreibt es dann, glaube ich, anscheinend durchaus mit Yadata. Hast du gewusst, wo die Morgenröte ihren Platz hat? Nein, Iof weiß das alles nicht. Und dann kommt aber interessanterweise, also was interessant ist in diesem Kapitel, zunächst einmal spricht, also Gott beantwortet die Fragen, die Iof hat, eigentlich nicht. Sondern das, was Gott hier tut, ist, er sagt ihm, du hast keine Ahnung, du kennst dich nicht aus, du kannst gar nicht mitreden, weil du warst nicht dabei, wie ich die Schöpfung gemacht habe. Der Mensch kann das nicht alles verstehen. Aber eigentlich war das nicht die Frage. Die Frage, die Iof hatte, war, ist es nicht ungerecht? Ist es nicht ungerecht, dass der gute Mensch in dieser Welt leiden muss? Da stimmt etwas nicht. Das war die Frage, die Iof hatte. Iof hat nicht gefragt, lieber Gott, wie hast du erschaffen die Welt? Das war ja gar nicht seine Frage. Und wenn man aber jetzt ein bisschen weiter liest, dann kommt er sehr wohl, und zwar genau hier, zu etwas, das hat zu tun mit Gerechtigkeit. Also, das Licht ist zurückgehalten von den Reshaim.
Das war der Belegvers drüben.
Genau, das ist der Vers, den wir kannten, richtig. Interessanterweise ihr Licht, ja. Usroa ramatischer Ver, und der erhobene Arm, also ein Hochmut, der wird zerbrochen. Also hier kommt so etwas wie, Gott hat nicht nur Himmel und Erde geschaffen und den Tag und der Nacht seine Anweisung gegeben. Das haben wir hier noch, in diesem Satz hatten wir das noch. Weißt du denn, wie das funktioniert mit der Morgenröte? Sondern hier kommt auch, es gibt so etwas wie eine Gerechtigkeit, also nicht nur den Tag und die Nacht in der Schöpfung, sondern auch den Tag des Gerichts, wenn man so will. Irgendwann kommt das schon, dass von den Reshaim etwas zurückgehalten ist und dass ihr erhobener Arm zerbrochen ist. Auch wenn Iof nicht sehen kann, wie genau, was genau, das kann er nicht sehen.
Es ist auch nicht, ich meine, es ist auch ein Unterschied, wenn ich sage, es werden die Bösen bestraft, als es werden die Guten belohnt.
Ja.
Vor allem mit Iof. Ich meine, was hat er davon, wenn die Bösen, also ich meine.
Naja, eine gewisse Fairness, ja, aber das stimmt, das steht hier nicht. Das ganze Buch Iof ist ja nicht gerade das Freundlichste. Also es wird eher getadelt, dem Iof wird gesagt, du kriegst keine richtige Antwort. Also, es ist ein Buch, wo sehr stark eine Zurückhaltung da ist, dass der Mensch nicht alles einsehen kann. Und das geht hier durchaus noch eine Weile so weiter, dass Gott durchaus nicht von sich spricht und auch dem Iof nicht wirklich was erklärt, sondern ihm sehr viel über die Welt, über die Schöpfung sagt.
Ich Am Schluss das ganze Schöpfungsargument durchaus nachvollziehbar, also quasi im Sinne von das kann man nicht beurteilen, das ist etwas, was jenseits des Verständnisses des Menschen ist. Das finde ich also eine sinnvolle Argumentationslinie. Hingegen eben diese Frage von, dass die Bösen dann bestraft werden, finde ich eben wegen der Implikation, was heißt das dann für die Guten eigentlich eine, also die Flanke würde ich mir argumentativ nicht aufmachen. Weil die Qualität vom Buch Iof ist ja gerade darin, dass es nicht diese straightforward answer gibt. Und
ja.
das, was teilweise, finde ich, in der Orthodoxie recht oder generell recht problematisch gehandelt wird, im Sinne von, so klar, es werden oft sehr klare Verhältnisse diesbezüglich hergestellt, die eigentlich eher auf Unschuld.
Also ich bin auch kein Fan von zu einfachen Interpretationen, wo Leute dann immer gleich glauben, dass morgen Mashiach kommt oder so. Das, richtig. Ja, das bleibt hier offen. Du sprichst übrigens etwas an, was interessant ist, weil wir hatten in den Texten, die wir angeschaut haben, ja nicht nur den Iov. Und wir haben zum Beispiel hier in Chagiga gehabt, dass dann die Frage gestellt wurde, für wen wurde dieses Licht verborgen, für die Tzadikim, Le'atid Lavo. Und jetzt sind wir bei Jesaja 13. Jetzt schauen wir mal, ob ich das finde. Beziehungsweise, wenn ich den Balken da weg tue, kann ich das aufmachen. Jetzt sind wir irgendwo in Jesaja. Ja, Jesaja 3. Das Kapitel 3 von Jesaja ist echt schier. Es geht gleich einmal darum, dass Gott sagt, weil sich die Leute so aufgeführt haben, wie sie aufgeführt haben, wird Jerusalem straucheln und zerstört und so weiter und so fort. Und inmitten dieses Zusammenhanges gibt es den Vers 10. Imru Tzadik Kitov, Kifri Ma'alelehem Yochelo. Sagt zu dem Tzadik Kitov, dass es gut sei. Das Kitov ist natürlich das, was wir suchen. Wir suchen Kitov, weil Vayar Elokim et Haor Kitov, das ist das, was wir suchen. Hier steht aber, sagt zu dem Tzadik, dass es gut sein wird, oder der Tzadik wird gut sein. Imro, es steht hier nicht Letzadik. Das ist das, was hier auffällt. Der Vers hat nicht Letzadik, sondern sagt ein Zadik, dass er gut ist. Also das ist das, warum das dann Belegvers sein kann. Der Zadik ist gut. Warum? Was heißt das? Kifri ma'alalehem yochelo. Denn der Zadik wird essen die Früchte seiner Werke. Und da geht es aber weiter mit dem, was du auch gemeint hast. Da müssen jetzt die Reshaim auch wo da sein. Eulera Shara, ki Asselo. Denn ihm wird so getan, wie das Werk seiner Hände war. Also der Rasha kriegt auch seine Rechnung. Hier hast du das aber, dass ausdrücklich gesagt wird, der Zadik bekommt die Frucht seiner Taten. Das steht in Iov nicht. In Iov ist das nicht das Thema, aber hier bei Jesaja steht es. Und hier können wir auch ein bisschen sehen, je nachdem, welche Belegverse die eine oder die andere Version ausgewählt hat. Wir haben hier diese Version in Babel, in Chagiga, wo der Rabbi Elazar gesagt hat, das Licht, das ist so super, das hat Gott verborgen. Und er hat es für die Tzadikim verborgen, weil hier steht doch in Iov, Oram. Und dann geht es aber gleich weiter mit, naja, und für wen ist das jetzt? Für die Tzadikim. Woher weiß ich, dass die Tzadikim es kriegen? Und jetzt kommt dieser Jesaja-Satz. Also hier wird ein bisschen so ein Ausgleich geschaffen zwischen diesen beiden Bildern. Das eine Bild ist, die Reshaim kriegen es nicht. Das andere Bild ist, die Tzadikim kriegen es. Und der andere Text, der Text in Bereshit da hatten wir ja ganz ein, also nicht ganz ein anderes, es ist nur ein paar Sätze weiter drüber, da hatten wir ein anderes Iov-Zitat. Da hatten wir den Rabbi Jochanan, wo wir nicht wussten, wie er hier hineinkommt, außer dass er hier halt angehängt wurde, weil er da schon war. Dass Iov nicht versteht, dass Iov nicht in der Lage ist zu sagen, wie der Morgen funktioniert und wo der Platz der Morgenröte ist. Also das ist eine ganz andere Anwendung des gleichen Textes. Obwohl man auf den ersten Blick natürlich den Eindruck hat, ich meine, das sind eindeutig Paralleltexte, ja. Aber es ist schon so, dass hier der Rabbi Jochanan was anderes macht, als der Rabbi Elazar in Chagiga gemacht hat, mit dem gleichen Kapitel. Sie nehmen jetzt nicht denselben Satz, aber ich meine, die sind beide im gleichen Kapitel. Also die sind nur ein paar Sätze voneinander entfernt. Selbstverständlich haben die den ganzen Text gekannt. Und der eine hat beschlossen, diesen Satz zu nehmen, der andere hat beschlossen, diesen Satz zu nehmen. Also das ist eine andere Perspektive, wem welcher Satz wichtig war. Darum wollte ich das ein bisschen vergleichen. Gut. Ich wollte noch den Metuschelach ansprechen. Schaffen wir das noch?
Ja, absolut.
Freilich, absolut. Also wir hatten jetzt in diesen Texten den Metuschelach. Ich fange an mit der Version in Sanhedrin. Es gibt zwei Versionen wieder. Wahrscheinlich gibt es auch mehr, aber es gibt wenigstens zwei. Die eine ist in Masechet Sanhedrin im Talmud Bavli 108b. Wir sind jetzt allerdings bei ganz einer anderen Frage, nämlich wir sind im Parashat Noach. Und im Parashat Noach, in Bereshit Kapitel 7, Vers 10, steht: Vahi leshiv ha'aretz. Das ist das Zitat bisher her. Das kann man nachschauen. Das sollte 7,10 sein. Und wenn wir uns da ein bisschen rundherum umschauen, wie der Lauf der Geschichte ist, dann ist der Satz ein bisschen komisch, weil weiter vorne schon mal vorkommt. Dass eine Ankündigung war, die Flut zu zerstören.
Ja, ich sehe es.
Hast du es, genau?
In 7 Tagen, das ist der Satz 4. Sieben, vier.
7,4 hat es auch. Kilemim Otshiva. Ja, richtig. 7,4 hat es und wenn du anschaust, 7,10 hat es auch. Hier ist also 7,10 genommen.
Genau.
Aber du hast recht, 7,4 hat es auch. Und es ist ganz, ganz spannend, dass manche es bei 7,4 kommentieren und manche es bei 7,10, weil man kann die gleiche Frage natürlich an beiden Stellen aufhängen. Und Rashi kommentiert es tatsächlich bei 7,4, obwohl es die Gemara bei 7,10 kommentiert. Aber natürlich geht es bei beiden Sätzen, das ist klar. In beiden Fällen ist ein gewisses Problem, nämlich was heißen diese noch 7 Tage? Übrigens kommt das Problem in 7,4 stärker raus. Wenn du schaust 7,4, Kile yamim ot shiv'a anochim bamtir al ha'aretz, arba'im yom ve'arba'im laila, umachiti et kol ha'yekum asher asiti me'al pni ha'adamah. Hier steht Ot. Das ist der Grund, warum Rashi an dieser Stelle einsetzt, obwohl das die Gemara gar nicht tut. Noch 7 Tage. Die Gemara hat eine andere Frage, nämlich wieso das mit den 7 Tagen kommt, wenn eigentlich es schon eine längere Frist gegeben hätte, wo man schon gewartet hat auf die Flut. Und wenn es eh schon eine Zeit gab, wo klar war, es kommt demnächst einmal die Flut, wieso dann noch 7 Tage anhängen an die 120 Tage, die schon vorher waren? Das ist eigentlich die Frage, um die es geht.
Ja, aber sind die 120 Tage nicht zum Bau der Arche und die 7 Tage,
Ich glaube schon.
die Tiere reingelatscht sind? Ich meine, das habe ich immer so verstanden.
Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber irgendwo gibt es das mit den 120 Tagen und ich habe es jetzt nicht gesucht, wo es herkommt. Ich entschuldige mich. Das hätte ich
Kein
suchen sollen.
Stress.
Aber die Frage ist jedenfalls, warum noch 7 Tage? Diese 7 Tage müssen irgendwas Besonderes sein. Und die Gemara in Sanhedrin fragt also: Die Gemara in Sanhedrin fragt also, wieso noch 7 Tage? Und daher die Frage, Mativam shel Shiv Atayamim, was ist das Wesen dieser 7 Tage? Amar Rav. Rav sagt, Elu yeme avelut shel metushelach lelamdecha shehespedan shel tzadikim me'achbin et hapuranut lavo. Bis daher. Das sind die Trauertage des Metushelach, um dich zu lehren, dass der Hesped, die Trauerreden für den Tzadik, me'achbin et hapuranut lavo, die verhindern, die schieben weg, die Strafe zu kommen. Das ist die eine Meinung. Diese Meinung ist von einem gewissen Rav über diese 7 Tage. Der Gedanke hier ist, dass wenn man sich an den Tzadik noch erinnert, durch den Hesped, durch die Trauerreden, dann ist irgendwie noch etwas Positives in dieser Welt und das schiebt weg, dass die Zerstörung kommen kann. Da war Acher, ein anderes Wort. Jetzt kommt eine andere Meinung, was diese 7 Tage sind. Die 7 Tage, wo Gott ihnen umgestellt hat, die Ordnung der Welt. In diesen 7 Tagen war irgendwas Besonderes. Was hat er Besonderes gemacht? Er hat die Ordnung der Welt umgedreht. Das ist echt schräg. Wir werden in der anderen Quelle etwas Ähnliches sehen, aber anders. Also es geht bei 2 Quellen darum, dass die Ordnung umgedreht wurde. Die Welt hat sich verdreht. Die Welt hat sich verdreht, die Sonne kommt von der verkehrten Seite. Was soll das sein? Also es könnte, so wie es hier steht, klingt es mir eher wie eine Warnung. Leute, wenn jetzt nicht bald bei euch was gelingt, das ihr Tshuva macht, dann dreht sich alles um. Aber hier ist keine Erklärung, warum. Wir werden in einer anderen Quelle sehen, eine Erklärung, warum. Hier ist keine Erklärung, warum. Da war Acher, 3. Variante. Das ist ein ganz ein interessanter Gedanke. HaKadosh Baruch Hu hat ihnen gegeben eine große Zeit und nach eine kleine Zeit. Was meint das? Wir hatten schon eine lange Vorlaufperiode. Das ist das, was ich angesprochen habe, dass die Frage ist. Wir hatten schon eine lange Vorlaufperiode. Und jetzt kommen noch 7 Tage dazu. Das ist diesmal in Katan die kleine Zeit. In diesen 7 Tagen passiert irgendetwas Außergewöhnliches. Nämlich, Shehit Imam, er hat sie schmecken lassen. Me'en ha'olam haba, etwas von der kommenden Welt. Damit sie verstehen, welches Gute er von ihnen zurückgehalten hat. Also das ist ganz ein anderer Gedanke. Pädagogisch sind sehr interessant, richtig? Ihnen zu zeigen, was könntet ihr haben, wenn ihr euch anständig opfern würdet. Und das ist ein bisschen wieder diese Idee, dass es da etwas gibt, was normalerweise von den Menschen zurückgehalten wird. Vielleicht doch, es steht ja nichts von Orhaganus, aber vielleicht doch dieses verborgene Licht. Ja? Irgendeinen Geschmack haben sie bekommen in diesen 7 Tagen, dass sie sehen sollen, was wäre nicht möglich gewesen. Das ist ein bisschen durchaus vergleichbar mit der ersten Erklärung von Rav, weil der ja sagt, Hespedan shel Tzadikim, ich würde das Trauerreden interpretieren, dass man überlegt sich, man erinnert sich, was hat dieser Tzadik so Tolles gemacht. Das kann auch so ein Gefühl hervorrufen von, was wäre eigentlich möglich? Wir könnten doch auch so gut sein. Aber hier ist es natürlich viel extremer. Das ist die eine Quelle aus Gemara in Sanhedrin. Und vielleicht merken wir uns, dass das ein Rav war, der hier gesprochen hat, während die anderen sind anonym, der war Acher. Jetzt schauen wir, was wir noch haben. Wir haben Bereshit Rabbah 32,7. Das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass der Text in Bereshit Rabbah vorne im 3. Kapitel etwas voraussetzt als eh bekannt, was hier erst kommt. Ja? Auch hier ist es aus dem Vers Nummer 10. Melamed, Shetalala Hemakadosh Baruch Hu, Shivat Yemei Avelut Shel Metoshelach HaTzadik, Kedei She'ya'asu Teshuvah Velo Asu. Also hier haben wir es nicht in einer Meinung von Rav, sondern wir haben es anonym. Das lehrt, dass er hat hängen lassen, also in Schwebe gelassen, 7 Tage, die 7 Tage der Avelut, der Trauer von Metuschelach HaTzadik, damit sie Tshuva machen. Und sie haben es nicht gemacht. Das ist im Grunde der Gedanke, den Rav auch zitiert hat, nur ein bisschen in anderen Worten, aber das passt sehr gut zusammen. Sie hatten 7 Tage Zeit, Tshuva zu machen. Es kommt hier nicht, was Rav gesagt hat, was Rav gesagt hat, die Hespedim, der Tzadikim, bewirken was, das kommt hier nicht. Aber im Grunde ist es das, ja, diese 7 Tage sollen irgendwie helfen, Tshuva zu machen. Vielleicht auch, dass die Leute den Verlust dieses Tzadiks spüren, vielleicht auch durch die Trauer. Wieso ist uns das passiert, dass der schon gestorben ist? Der hätte ja noch länger bei uns sein können und dadurch motiviert werden, Tshuva zu machen.
Ich meine, er war doch der Älteste.
Er hat eh ewig gelebt, also ganz wichtig, ganz richtig. Ich habe mir irgendwie gedacht, das ist vielleicht so, wie wenn einer mit 103 stirbt und man sich denkt, naja, man trauert ja doch, er hätte 120 werden können. Ja? Also, aber du hast natürlich recht, genau, der hat eh ewig gelebt. Ja? Aber man könnte immer noch das Gefühl haben, ein bisschen mehr wäre noch drinnen gewesen. Jetzt kommt dann der Baracher, andere Meinung.
Ich finde das auch einen eigenartigen Standpunkt in Wirklichkeit, weil normalerweise, aber sie sind doch so der Meinung, wenn ein großer Tzadik aus der Welt gegangen ist, dann ist quasi weniger Heiligkeit in der Welt. Und dann ausgerechnet da an diesem Punkt anzunehmen, dass dann besonders viel Tshuva passiert auf einmal, warum? Weißt du?
Also das, was du sagst, könnte hier sogar ganz gut passen, nämlich weil die Leute den Verlust spüren. Wobei, ich bin nicht sicher, ob das so eine verbreitete Meinung ist. Es gibt auch die Ansicht, wenn ein Tzadik stirbt, dass das, was er hinterlassen hat in der Welt, sich spirituell dann sogar leichter entfaltet als vorher, weil man sozusagen nicht mehr zu ihm persönlich hingehen muss. Also ich wäre gar nicht so sicher von der Voraussetzung her. Aber ich würde das durchaus, was du sagst, mit dem Satz in Einklang sehen, nämlich die Leute spüren den Verlust. Da ist jetzt etwas sehr Wertvolles aus dieser Welt gegangen. Ich habe vorhin gesagt, wir hatten in der Stelle im Talmud Bavli in Sanhedrin einen Rav, der ungefähr das gesagt hat, was wir hier auch hatten. Und ich finde das ziemlich typisch, weil Rav, wer war Rav? Im Talmud Bavli gibt es immer Rav und Shmuel. Und dieser Rav war sehr, sehr bedeutend. Ja. Wer war dieser Rav?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es immer zusammen und
Genau, es gibt immer die Sachen mit Rav und Shmuel. Rav war derjenige, der in Bavel das jüdische Leben sehr stark, also das fromme jüdische Leben und das Lernen sehr stark aufgebaut hat. Er ist an der Grenze von Tanaim zu Amoraim. Er gilt als der letzte Tanner und der erste Amoreer, weil er hat den Rabbi Yehuda Hanasi noch gekannt. Also hat er noch die Berührung mit der Generation der Tanaim und ist aber dann in Bavel der erste Amoreer, der in Bavel sehr viel aufbaut. Und Rav war zwar aus einer babylonischen Familie, war aber eine Zeit lang in Eretz Israel und hat in Eretz Israel gelernt bei Yehuda Hanasi. Also es ist ziemlich typisch, dass Rav einen Lehrsatz, der in Eretz Israel einfach so herumgegeistert ist, wir sehen, das ist ja anonym, ja? Das ist ja so, das sagen alle, dass zu dieser Stelle gibt es diese Auslegung, Melamed, das lehrt. Und Rav zitiert das dann in Bavel und das ist durchaus sinnvoll, dass das zusammenpasst, weil Rav hat in Eretz Israel gelernt. Also das ist durchaus etwas, das kann er mitgenommen haben. Jetzt haben wir aber hier,
glaube ich mal, und dann ist er gekommen und ist nach Babel gegangen und hat das dann korrigiert und hat dazu noch seinen Senf gegeben.
Sowas gibt's auch. Sowas gibt's auch. Ja, ja. Es gibt ganz viele Sachen, als der kam und so weiter. Da gibt's eine ganze Menge, richtig. Jetzt haben wir hier ein Davar Acher, ein anderes Wort. Davar Acher. Vahileshim Atayamim. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, der ist übrigens auch einer, der sehr, sehr häufig vorkommt. Rabbi Yehoshua ben Levi ist auch schon Amoraim, aber noch die früheren Amoraim. Shiv'a Yamim nit Abel HaKadosh Baruch Hu al Olamo kodem sheyavo mabul le'olam. Bums. Der hat jetzt ganz eine andere Erklärung für die 7 Tage. Diese 7 Tage vor der Flut hat Gott getrauert. Das sind 7 Trauertage. Natürlich ist es eine bildliche Ausdrucksweise zu sagen, dass Gott trauert. Aber der Gedanke hier ist, dass Gott sich eigentlich nicht gefreut hat daran, die Menschen zu zerstören, sondern dass er sich genötigt gefühlt hat und eigentlich darüber traurig war. Es gibt zu Midrash Rabbah einen Kommentar, der heißt Etz Yosef. Das hat ein gewisser Josef, dessen vollständiger Name mir jetzt nicht einfällt, aus Osteuropa im 19. Jahrhundert geschrieben. Und der erklärt uns hier etwas, das ein bisschen unlogisch wäre. Nämlich, es könnte unlogisch empfunden werden, Gott trauert diese 7 Trauertage im Vorhinein. Aber die Antwort ist relativ einfach, die er gibt. Es gibt eine Stelle im Talmud Yerushalmi, die er zitiert, wo das erklärt wird. Gott weiß im Vorhinein, was geschieht. Also ein Mensch kann erst trauern, wenn es passiert ist. Ja, ein Mensch kann erst trauern 7 Tage, wenn ein Todesfall eingetreten ist, weil vorher weiß der Mensch nicht, dass der Todesfall eintritt. Der liebe Gott weiß das schon vorher. Weil wir reden ja hier von 7 Tagen vor der Flut. Also das lässt sich logisch lösen. Ich bin gar nicht so sicher, ob diese Lösung so dringend notwendig ist, weil es ist ja sowieso eine Metapher. Weil natürlich trauert Gott nicht. Ich
kann auch getrauert haben für den Methuselah.
Ja. Jetzt gibt es eine Frage, Mai Tamma, wieso das? Mai Tamma heißt eigentlich, was ist der Grund? Aber hier ist es vielleicht nicht so sehr Grund im Sinn von Begründung, sondern ich hätte gern irgendeine Quelle, auf die ich mich berufen kann. Ich hätte hier gern sowas wie einen Beleg, weiß, dass Gott getrauert hat. Und die Stelle gibt es tatsächlich in Bereshit 6,6. Vayit Atzef et Libo. Und dieses Yit Atzef, da steckt Azuf drinnen. En Atziva ele Avelut. Atziva, die Trauer ist eine Avelut, eine Trauer im Sinn von Trauer um einen Verstorbenen. Woher weiß ich das wieder? Das ist in Schmuel Bet, wo König David trauert über seinen Sohn. Was bemerkenswert ist, weil David hat getrauert über seinen Sohn, der gegen ihn Revolution gemacht hat. Und nachdem der doch umgebracht wurde, hat David sehr wohl getrauert, weil das war nicht das, was er wollte. Und das passt sehr gut zu diesem Motiv der Flut. Weil Gott hat das jetzt auch nicht so nett gefunden, die Flut zu bringen. Aber und hat sozusagen getrauert, obwohl das gleichzeitig irgendwie notwendig war. Dann haben wir noch eine Meinung. Amar Rabbi Yossi ben Dur Maskit. Ich bin nicht sicher, ob die Durmaskit aus Damaskus ist oder ob das ganz ein anderer Ort ist. Es ist eindeutig ein Ortsname. Jedenfalls ein Rabbi Yossi, der Sohn von einer Durmaskit. Hemchatu begalgal ha'ayin. Shehudu mela mayim. Af hakadosh baruch hu. Lo paramihem elaba mayim. Galgal ha'ayin ist der Augapfel. Sie haben gesündigt mit dem Auge. Das heißt, haben allerlei Lüste gehabt, wo sie hingeschaut haben, irgendetwas zu begehren, das ihnen nicht zustand. Und jetzt sagt er, das ähnelt dem Wasser. Und darum hat der Kadosh Baruch Hu sie bestraft mit Wasser. Okay?
Das Auge ähnelt dem Wasser?
Ja, wie geht das? Wie geht das? Da muss man jetzt ein bisschen in die hebräische Sprache hineinschauen, weil ich könnte zwar sagen, ein Auge kann weinen, aber das reicht nicht. Das ist ganz etwas anderes. Was heißt denn Ayin auf Hebräisch noch? Ayin heißt Auge, aber was heißt Ayin noch? Ayin im Hebräischen ist auch ein Begriff für eine Wasserquelle. Wenn du an diese vielen Ortsnamen denkst, wie Ein, Gedi, Ein, irgendwas, ja, das ist Ayin, die Wasserquelle. Und hier ist natürlich ein Wortspiel, dass Ayin das Auge und Ayin die Wasserquelle dasselbe sind. Das kriegst du in einer Übersetzung nie raus, ja? Sondern das kann er nur machen, weil das auf Hebräisch das gleiche Wort ist. Sie haben mit dem Auge gesündigt. Ayin ist aber auch die Wasserquelle. Und daher die Bestrafung mit dem Wasser. Das ist übrigens auch etwas, was man in so Midrashim immer wieder findet, dass es Wortspiele gibt, Anspielungen auf Wörter, die in einer Übersetzung gar nicht funktionieren oder wo es nicht unbedingt der einfache Wortsinn ist, um den es geht, sondern wo eher an so einem Wortspiel was aufgehängt wurde, wenn zwei Wörter einfach ähnlich klingen. Hier ist es wenigstens so, dass es wirklich das gleiche Wort ist. Und dann haben wir noch eine Meinung, Amar Rabbi Levi. Der Rabbi Levi sagt, Hem kilkelu silonot shelahem afa makom shinalahem siduro shel olam. Kilkelu silonot meint sexuelle Verfehlungen. Sie haben mit sexuellen Verfehlungen gesündigt. Also hat Gott ihnen die Ordnung der Welt verdreht. Das Motiv des Verdrehens der Ordnung der Welt hatten wir im anderen Text auch. Hier haben wir aber einen Grund, nämlich die sexuellen Verfehlungen sind der Grund, dass die Ordnung der Welt durcheinander gekommen ist. Und
Wäre
hier hat
nicht
aber ein.
jede Art von Verfehlung eine Ordnung der Welt? Warum muss es was Sexuelles sein?
Silunot ist eine interessante Metapher. Ich muss gestehen, ich habe das Jastorf-Wörterbuch gebraucht, um drauf zu kommen, was das heißt. Silona ist nämlich eigentlich im rabbinischen Ivrit irgendein Wasserrohr oder auch eine Tube, aus der was rauskommt. Und hier ist es aber eine Metapher für das männliche Geschlechtsorgan. Also, sie haben mit dem Geschlechtsverkehr gesündigt, indem sie es irgendwie getrieben haben, und drum hat Gott ihnen die Ordnung der Welt verdreht.
Ja, aber
Und
weiterhin wäre ja nicht quasi alles, was der Ordnung der Welt, so wie es sein soll, halt zuwiderhandelt. Also ich verstehe noch nicht, warum es was.
bei Rabbi
Also
Levi ist das der Punkt.
kannst du genauso gut sagen, sie haben Schwein gegessen oder was weiß ich was. Oder das, also,
Ja.
in Wirklichkeit war es schon bei dem Satz davor für mich eine Frage, ist es so klar etabliert irgendwo, was die eigentlich falsch gemacht haben?
Jein. Also
Generation Noach, weil es ist ja sehr allgemein in der
es gibt
Tora.
diese berühmten Satz, die ganze Erde war voll mit Hamas. Und die Frage ist, was Hamas genau ist. Und Hamas ist, wird zwar manchmal übersetzt mit sowas wie Raub, aber es ist eher vielleicht so etwas wie eine soziale Ungerechtigkeit. Also das Ausnützen von Machtverhältnissen. Und dann hat man diesen Pasuk, wo sich die Elohim, die Mächtigen, die Mädchen nehmen. Und da ist wieder die Frage, was das genau heißt. Aber eine Möglichkeit ist, dass es die Mächtigen sind, die sich einfach Frauen nehmen, ohne irgendwen um Erlaubnis zu fragen, auch nicht die Frau. Also das sind so Hinweise, was es gewesen ist. Wirklich explizit im Text ist es durchaus schwierig, weil die Frage ist, was Hamas eigentlich heißt. Die Frage ist, was dieser Satz mit dem Bnei Elohim heißt. Aber es geht in die Richtung von sozialen Verfehlungen. Es geht nicht in die Richtung von Kaschrut oder Schabbat. Ich meine, hätte es auch nicht gegeben in der Form. Aber nicht solche Sachen, sondern durchaus Sachen zwischen den Menschen.
Okay.
Und
Ja.
beide, sowohl der Rabbi Yossi als auch der Rabbi Levi, hängen hier also einer Auslegungslinie an, wo man sagt, es ging um die Lüste. Man könnte auch zu der Noach-Geschichte eine Auslegung haben, dass es mehr um soziale Ungerechtigkeiten geht, wo es nicht nur um Lüste geht, sondern einfach auch darum, dass die einen die anderen übervorteilen, nötigen und so weiter. Das wäre auch ein Zugang. Das ist aber nicht der Zugang, den die hier haben, die zwei, sondern die zwei gehen in diese Schiene, dass es die Gelüste sind und entweder die Gelüste des Auges oder eben überhaupt verfehlte sexuelle Beziehungen. Was er meint mit der Ordnung ist halt, ein Mann sollte es mit der eigenen Frau machen. Und wenn das in Unordnung gerät, dann gerät auch die Welt in Unordnung. Das ist der Gedankengang hier.
Weil ich finde das insofern interessant, dass das natürlich dann die Frage ist, was ist das Fundament der guten Ordnung? Also nämlich auch, und in dem Fall ist es halt dann die Ehe, offenbar. Also
Sicher,
so wie du das jetzt
ja.
gesagt
Also
hast.
das wird hier sicher so gesehen. Richtig, richtig. Das wird
Könnte ja
hier
was
sicher
ganz
so
anderes
gesehen,
auch
ja.
sein.
Könnte man noch an, aber das wird hier sicher so gesehen, ja. Und er hat jetzt aber ein anderes Bild. Wir hatten in Masechet Sanhedrin dieses ganz schräge Bild von, die Sonne geht heute in die verkehrte Seite. Und er hat hier ein anderes Bild, das irgendwie verständlicher ist vielleicht. Der Erzamatar Die normale Art der Welt ist, dass der Regen runterkommt Und die Fluten von unten, die haben es irgendwie, das Wasser, das unten ist, das steigt auf. Also ein Grundwasser kann aus dem Brunnen aufsteigen, aber vorher regnet es. Und hier geht es auch um die Reihenfolge. Die Erde, es regnet auch von der Erde. Nicht Erde, der Erz ist einfach der Lauf der Welt. Hamatarjorit, der Regen kommt runter. Und erst dann, wenn es geregnet hat, kann überhaupt Grundwasser aufsteigen. Umgekehrt geht es nicht. Wenn es nicht geregnet hat, ist nicht genug Wasser im Boden, dass es aufsteigen kann. Ja? Und er hat hier eine Stelle aus Tehillim. Die ist übrigens auch aus einem Psalm, der nicht ganz einfach ist, aber ziemlich bekannt. Das ist Ke Ayalta Arok, Psalm 42. Da gibt es den Satz, Tehom el Tehom, Korele, Kolzinorecha. Die Flut, das meint aber hier irgendwelche unterirdischen Fluten, zu einer Flut ruft mit einer Stimme zu deinen Rohren. Also die Wasser wollen sich irgendwie vereinigen, so wird das hier verwendet. Der Satz in den Tehillim kann übrigens vieles heißen, aber hier ist das Bild, es gibt
Jetzt aber den
irgendwelche unter.
Hirsch, oder?
Bitte?
Ich habe eine Telling, da geht es um einen Hirsch. Es ist irgendwie das ist das, was anfängt so mit einem Hirsch. Ja.
So wie das Ayal schmachtet nach der Wasserquelle, so schmachtet meine Seele zu Gott. Das ist ein Psalm, der sich sehr stark bezieht auf das Exil und die Erfahrung des Exils und man will wieder zurück zur guten alten Zeit, wenn ich das sehr verkürzt sage. Und da gibt es diesen komischen Satz, von Flut zu Flut oder halt von Gewässer zu Gewässer, ruft mit einer Stimme Zinnorecher deine Rohre. Und was dieser Satz heißt, ist durchaus interpretierbar. Hier wird dieser Satz verwendet für die Gewässer vereinigen sich, die unterirdischen Gewässer. Ja? Und was hier jetzt passiert ist in der Geschichte von Noach, Nivke u kol mayonot tehom rabba, ve'achar kach. Hier hat sich die Ordnung insofern umgedreht, als die Geschichte erzählt uns, das sollte 7,11 sein. בשנת 600 שנה לחיינוך, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה, נבקעו כל מעיינות. Also wie es losgeht, wie das anfängt mit der Flut, da kommen zuerst, öffnen sich all die Quellen der unterirdischen Gewässer, Tehom Rabah, und dann, Va'arubot ha-Shamayim niftechu, und dann öffnen sich die Tore des Himmels, und es regnet vom Himmel. Also hier sagt er, bei der Flut war die Ordnung verdreht, dass zuerst das Wasser von unten von den Fluten kam und dann hat es erst ordentlich geregnet. Also er hat das gleiche Bild, wie was wir gesehen haben im Text in Sanhedrin, dass die Ordnung der Welt verdreht war, verwendet aber ganz eine andere Metapher. Der eine hat gesagt, die Sonne ist verkehrt gegangen und der hier sagt, also in dem Fall wissen wir, wer es war, ein Rabbi Levi. Der Rabbi Levi sagt, in der Geschichte selbst finden wir ein Detail, wo wir sehen, da ist was verkehrt. Und der Rabbi Levi gibt uns im Unterschied zur Stelle in der Gemara eine Begründung. Und ich nehme an, dass diese Begründung in der Gemara genauso vorausgesetzt wird, nur wird sie halt nicht ausdrücklich gesagt, weil dort steht das so ohne Grund und du verstehst nicht irgendwie, woher das kommt. Ja? Hier ist es ein bisschen verständlicher, wie er darauf kommt. Also das sind die beiden Textquellen. Ich mache noch einmal die andere auf, die Sanhedrin-Stelle, wo es um den Metuschelach geht. Jetzt haben wir gesehen, das waren natürlich in beiden Fällen ausführliche Abhandlungen, die bei weitem da nicht nur von dem Metuschelach gehandelt haben, aber in beiden Fällen ist vorgekommen zur Frage der 7 Tage, dass es die Trauerzeit des Metuschelach sein kann. Und was der Text, der eigentlich unser Ausgangstext war, gemacht hat, ist, dass er das als ein bekanntes Motiv vorausgesetzt hat, wo wir wieder sehen, diese Texte waren halt oft am Anfang einfach auch mündlich. Also es gab dieses mündlich überlieferte Material, wo die Leute wussten, da ist etwas mit dem Metuschelach-Zadik und den 7 Tagen. Und so kann der Text in Bereshit Rabba im 3. Kapitel das schon verwenden, obwohl es im 12. Kapitel erst wirklich vorkommt. Gut, Jetzt möchte ich zum Abschluss, jetzt ist schon spät, aber zum Abschluss möchte ich noch etwas anschauen, nämlich was Raji eigentlich macht. Ich habe übrigens eine Quelle ausgelassen, das wirst du mir verzeihen, sonst wäre es zu viel. Wir haben jetzt das alles gesehen und jetzt gehen wir zurück zu dem, was wir gesagt haben. Oft finden wir im wirklichen Leben sozusagen die Texte erst, die Zitate erst bei Raji und Raji hat einen Midrasch zitiert und den Midrasch lernen wir erst viel später. Und jetzt haben wir hier Bereshit 1,4. Und Raji hat gesagt, das haben wir letztes Mal schon angeschaut, zu Vayarelokim etaor kitov, Vayevdel und so weiter. Ra'ahu, also er sagt zuerst, wir brauchen hier Agada. Ra'ahu, er sah es. She'eno kedai lehishtamesh bo resha'im. Das ist der Midrasch, den wir jetzt viel gesehen haben. Es ist nicht angemessen, das Licht zu lassen für die Reshaim. Und er hat es abgetrennt für die Tzadikim. Und er sagt dann aber auch, Lefipshuto, nach dem Pshat, geht es ganz einfach, dass er gesagt hat, dass es gut war. Und jetzt habe ich da die Seite abgeschnitten. Es tut mir leid. Schauen wir, wie es da weitergeht. Ich habe doch nicht so gut eingescannt, wie ich dachte. Und es ist nicht angemessen für die Dunkelheit. Für das Licht und die Dunkelheit. Dass sie in einer Mischung sein sollten. Das ist das, was wir im Midrasch gesehen haben, dieses Maschal mit den zwei Istradelin, wo der König zu dem einen sagt, du gehörst dahin, du gehörst dorthin. Also das ist das, was Raji hier verwendet hat. Und wenn wir weitergehen zu Vers 14, wo wir am vierten Tag sind, wo wir das Problem mit dem vierten Tag sind. Da bringt er etwas, das ist eine andere Quelle, die habe ich jetzt ausgelassen, weil sonst wäre es uns heute zu viel geworden, nämlich, dass sie alle am ersten Tag erschaffen wurden. Da könnten wir uns jetzt noch anschauen, Bereshit Rabba 12,4. Ich habe es auf die Website hochgeladen. Wenn du mal Lust hast, dann ist die Quelle findbar. Also da bringt er noch etwas anderes. Das heißt, zunächst einmal hat er gebracht die Sachen beim ersten Tag schon. Und die Frage, die er besprochen hat, war eigentlich diese Frage mit, wieso steht hier, er sah das Licht, dass es gut war. Kitov war ja für Elokim ben ha'or ben ha'choshech. Das ist eigentlich der Teil, den er hier kommentiert hat. Und jetzt haben wir also gesehen, aus welchem Repertoire er seine Sachen geschöpft hat. Selbstverständlich wird Rashi in Parashat Noach den Methuselah bringen bei den 7 Tagen. Ich habe gesagt, er bringt ihn zu einem anderen Vers, aber er bringt ihn natürlich. Gut. Das war jetzt ein Haufen Material. Ich glaube, für heute raucht der Kopf. Ich möchte nächstes Mal ein ganz ein neues Thema eröffnen, nämlich Mosche beim Dornbusch. Wo wir allerdings,
Ah, cool. Das habe
ja,
ich
ganz cool.
gerade gelernt.
Nämlich, es gibt bei Mosche beim Dornbusch die Szene, wo er sein Gesicht verhüllt, weil er sich irgendwie fürchtet. Und die Frage ist, hat er recht gehabt? Hat er das gut gemacht? Oder war das eigentlich ein Fehler? Und da sind wir bei ein bisschen einer ähnlichen Frage, wie wir sie letztes Mal angesprochen haben, dass wie viel Licht von Gott kann man haben? Also es passt ein bisschen zu dem, was wir jetzt hatten, aber ist trotzdem eine andere Geschichte und ein neues Thema. Das möchte ich gerne nächstes Mal machen. Ich tue jetzt mal die Aufnahme beenden. Stop recording. So, jetzt sollte es nicht mehr.